Die methodistische Kirche und etwas weiter hinten ist die katholische Kirche. Und wenn wir unsere Andachten machen, dann warten wir immer, bis die alle ausgeschlagen haben. Ja? Und wir sind immer interessiert, wer hört jetzt als Letzte auf, weil es ist nie gleich. Es ist immer etwas anders. So, wir haben Sie heute Mittag hier eingeladen, weil wir über ein besonderes Thema sprechen wollen, ob das funktioniert, dass man ein erfolgreicher Geschäftsmann ist, und dennoch ein praktizierender Christ. Oder im Untertitel stand Geld und Glauben. Wie passt das zusammen? Und das möchte ich, und ich heiße ihn recht herzlich willkommen, den Herrn Josh Mühlhäuser aus Calw. Er wird sich gleich selber vorstellen, mit was er sein Geld verdient und warum er Christ ist, gerne Christ ist. Und Folgendes, wir kennen uns seit 27 Jahren. Wir haben das Interview per Sie vorbereitet, aber es wird nicht funktionieren. Wenn man sich länger, so viele Jahre kennt wie wir zwei, werden wir einfach das Interview per Du führen. Wir sind ja Manager. Ja. Was man sofort erkennt übrigens, wer ist Geschäftsmann und wer ist Christ hier von uns Zweien? Ganz klar, er hat eine Krawatte an. Das muss der Geschäftsmann sein. Also Schorsch, nimm bitte Platz. Ja, und dann legen wir los. Und als ich mir so Gedanken gemacht habe zu diesem Nachmittag, habe ich eigentlich gedacht, ein heikles Thema, auf das du dich da einlässt. Geschäftsmann und Christ, Mammon scheffeln und doch ein guter Christ zu sein, ist ja gar nicht so einfach. Aber bevor wir diese Dinge besprechen, möchte ich dich einfach bitten, dass du deinen Lebenslauf uns vorstellst. Mach uns mal gläsern.
Ja, so arg gläsern wird es nicht. Weiter funktioniert es, ja? Verstehen Sie mich? Ich denke immer, das Interessanteste bei Ihrer Beerdigung finde ich den Lebenslauf dessen, der da beerdigt wird, weil ich immer wieder erstaunt darüber bin, dass ich jemanden schon viele Jahre kenne und trotzdem so wenig von ihm weiß. Und da bin ich immer erstaunt darüber, was denn da alles rauskommt. Also jetzt versuche ich das einmal. Ein paar Stationen. Eine meiner wichtigsten Stationen war sicher mein zweites Lebensjahr. Ich kann mich selber nur im Nachhinein bruchstückhaft da an die letzten Situationen erinnern. Aber es war so, dass ich morgens im Hof stand bei meiner Großmutter und meine Schwester war auch dabei und als Bub bin ich dann einfach zu meinem Vater hingesprungen, der gerade mit dem Schlepper aus der Garage fuhr. Und dann war ich so begeistert, dass ich da versucht habe, auf diesen Schlepper raufzukommen und bin dann ausgerutscht und hingefallen. Und mein Vater hat das eigentlich nicht gemerkt. Und wenn meine Schwester also nicht so furchtbar geschrien hätte, die hat mir im Grunde genommen eigentlich das Leben gerettet, dann hat mein Vater einfach auf die Bremse getreten, aber ich war dann trotzdem schon so schwer verletzt mit Kopfverletzungen, sodass ich ein Vierteljahr im Koma lag und so weiter. Also es war so, dass ich sehr schwere Schädelverletzungen hatte. Das hat sich auch später herausgestellt bei einer Operation, die vor 5 Jahren war. Da hat der Doktor zu mir gesagt, Ihr Schädelknochen hat schwere Verwerfungen. Also das ist mir auch geblieben. Dafür höre ich heute auf meinem linken Ohr nicht mehr gut, aber das ertrage ich. Dann bin ich auf der Landwirtschaft aufgewachsen. Die war hart, aber wenn ich heute dran denke, muss ich sagen, ich wünsche mir, dass viele junge Leute eigentlich auf der Landwirtschaft aufwachsen würden, weil sie mit ihren Eltern zusammen sind, weil sie lernen, bestimmte Dinge in die Reihe zu kriegen, ob es die Kühe waren, die man hüten musste, wenn man die nämlich heimgetrieben hat, die Nachbars Rüberacker erwischt haben, das mögen die Tiere ja, dann hat es mein Vater schon gewusst, bevor ich mit den Viechern daheim war. Und da gab es halt entsprechende Schwierigkeiten. Dann habe ich als 14-Jähriger 2 Jahre Maurer gelernt. Und es hat wieder eine Krankheit eigentlich beendet und dann habe ich Kaufmann gelernt und das bin ich bis zum heutigen Tag geblieben. Was das Thema Religion anbetrifft, muss ich sagen, mich hat es eigentlich immer interessiert. Ich hatte sogar eine 1 im Zeugnis, aber war eigentlich mehr Leistung, dass ich einfach gesagt habe, so okay, 1 im Zeugnis macht sich einfach gut. War nicht mein einziger, aber das ist egal. Irgendwie bin ich dann mit 18 zum Jugendkreis gekommen, da hat mich meine Schwester einfach hingeschleppt und hat gesagt, schau dir das mal an, die hat viel ertragen müssen in dieser Hinsicht und ich habe sie oft, aber Geschwister sind nun halt einmal so, dass sie miteinander nicht so zimperlich umgehen. Auf jeden Fall hat sie es dann irgendwann geschafft und da bin ich mitgegangen, das war im Januar, Ende Januar 1965. Und dann war ich sehr erstaunt, da war nämlich ein junger Mann, der hat so ziemlich alle meine Fragen ertragen. Und zwar freundlich und hat mich ernst genommen. Der hat zu mir nicht gesagt, das ist ein dummes Geschwätz, was du da hast, sondern er hat mich in jeder Frage ernst genommen. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, als 18-Jähriger, da guckt man natürlich auch nach den Mädeln und da waren auch ein paar nette Mädel und so bin ich also auch dort geblieben. Gitarre hat man gespielt und gesungen hat man, es war einfach schön. Aber es hat dann relativ kurz gedauert, bis ich kapiert habe, um was es da geht. Und irgendwann habe ich gewusst, okay, in deinem Leben musst du irgendwann entscheiden und sagen, so, ist der Glaube dir wichtig oder nicht wichtig? Und es war dann irgendwie im August 1965, wo ich gesagt habe, so, okay, ich möchte eigentlich ein Leben führen in Beziehung zu Jesus Christus. Das war eigentlich dann der Anfang dieser ganzen Geschichte. Dann war ich über 20 Jahre bei der WLZ, die gibt es ja nicht mehr, es gibt inzwischen die BayWa, 20,5 Jahre genau, war in der Schlussphase Geschäftsführer vom Autohaus in Eutingen und später habe ich mich ja selbstständig gemacht in Calw als BMW-Händler von 85 bis 92 und Ende 92 habe ich den Betrieb verkauft und seit 96 bin ich wieder in eine neue Firma eingestiegen, die Firma Laver. Ich muss immer ein bisschen erklären, was das eigentlich ist. Die Firma Laver ist eine Firma, die Luftbefeuchtungsgeräte produziert und zwar große. Wir sind auf dem Gebiet Weltmarktführer und wir sorgen dafür, dass der Daimler und der BMW und wer auch immer Autos produziert, in den Spritzkabinen die richtige Luftfeuchtigkeit hat, herrscht. Das produzieren wir und zwar weltweit. Leider ist es so, dass inzwischen die Chinesen das auch gelernt haben, wie man das Zeug produziert, ja, und inzwischen selber anfangen. Also wir kriegen jetzt aus der Ecke Konkurrenz, die wir früher mal gelernt haben, wie es geht. Ist leider so. Dann bin ich seit 1. August diesen Jahres 42 Jahre verheiratet, habe 2 Söhne und 4 Enkel. Ja, meine Frau ist daheim geblieben, weil sie Angst hat davor, dass ich vielleicht etwas sage, was ihr nicht gefällt. Das wäre es eigentlich, Hans.
Also du hast praktisch schon einiges erlebt, bist trotzdem nach oben gekommen, aber die fast intime Frage, ist es so, wie es ist, in Ordnung? Bist du zufrieden?
Ich muss die Frage ganz klar mit Nein beantworten. Und zwar, ich bin nicht zufrieden, sondern ich bin unendlich dankbar für dies, so wie es mir gegangen ist. Weil zufrieden wäre eigentlich für mich das Zurücklehnen und sagen, ich habe es geschafft. Hm. In meinem Leben sind so viele Umstände gewesen. Und wenn man die Biografie eines Menschen betrachtet, muss man sagen, wie viele Schlüsselpersonen, wie viele Schlüsselerlebnisse, für die wir gar nichts können, haben dazu beigetragen, dass ich das bin, was ich bin. Also das allein auf die Schulter von sich selber zu laden, das ist einfach überzogen für mich.
Also zum Zufriedensein gehört heute zu einem Europäer natürlich Geld. Deswegen die Frage, macht Geld dich glücklich?
Es gibt so einen dummen Spruch, der heißt, wie war das, ohne Geld ist alles nichts oder Geld macht nicht glücklich oder ohne Geld ist alles nichts, aber Geld ist nicht alles. Ja? Mhm. Andersrum, Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts. Ich bin dankbar dafür, dass es mir finanziell gut geht, das muss ich ganz klar sagen. Aber das verpflichtet auch zu sagen, ich muss andere helfen und muss anderen etwas geben, muss mich darum kümmern, dass es anderen gut geht. Ich habe da einen Spruch aus der Bibel bekommen zu meinem 14. Geburtstag, da hatte ich nämlich Konfirmation. Und er heißt, was Hilfe ist dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und dafür seine Seele hergeben müsste. Und ich sage dir eins, ich reibe mich an diesem Spruch seit diesem Zeitpunkt, seit ich damit zu tun habe und stelle fest, dass die Gefahren sehr groß sind, dass einem Geld zu viel bedeutet. Also die Gefahr ist sicher da. Und ich habe mir auch mal sagen lassen müssen, dass Geld Menschen verändert. Und es stimmt auch tatsächlich. Geld verändert Menschen, macht sie anders.
Was eigentlich interessiert es ja nicht, ob du viel Geld hast oder wenig. Aber ich habe das bewusst gestellt, weil ich kann mich an eine Situation von Jesus erinnern, wo er in den Tempel kam und den Tempel geräumt hat, weil dort eben gehandelt worden ist. Und er hat damals ganz klar gesagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.
Gut, da ist natürlich gut, ich kenne die Geschichte natürlich. Und er sagt natürlich auch anschließend in dieser Geschichte, dass eigentlich ein Reicher nicht ins Himmelreich kommen kann, aber dass es nur bei Gott möglich ist. Ja? Also diese berühmte Geschichte mit dem Nadelöhr und dass das Kamel da nicht durchgehen kann und so wenig kommt ein Reicher ins Himmelreich. Also es hängt einfach daran, ob mein Herz da dran hängt, ob ich mich über Geld definiere. Ja? So nach dem Prinzip, mein Boot, mein Haus, mein Auto und ob ich damit angebe und wie auch immer.
Also, was vermutest du, wie würde Jesus heute reagieren, wenn er wirklich in eine Kirche käme und da würde man mit Gold handeln und da könnte man ganz reich werden, da gäbe es Daimler-Aktien für 1 Euro und so. Wie würde er heute reagieren?
Das kann ich nicht beurteilen, das muss ich ganz klar sagen, weil ich nicht Jesus bin. Und, aber er würde sicher ganz anders reagieren, als wir es erwarten. Vielleicht hat er einfach ein ganz großes Bedauernis mit den Menschen und sagen muss, weil er hat ja immer wieder Bedauern gehabt mit den Menschen, die sich einfach von ihm abgewandt haben. Er hat ja eigentlich einmal gesagt, er findet die Menschen so wie eine Herde, die keinen Hirte hat. Also ich denke einfach, dass diese Geldsucht oder Geld frisst Hirn, das hat er Schule gemacht in der Börsengeschichte. Und da muss ich sagen, so okay, ich denke einfach, er hat großes Bedauernis mit uns, weil wir einfach die zentralen Wahrheiten verloren haben.
Okay. Die Zeiten haben sich einfach verändert und man muss heute wahrscheinlich anders denken wie vor 2000 Jahren. Und es gilt aber der Glaube und die Werte deines Lebens. Und hierzu folgende Frage: Welche Bedeutung hat der Glaube in deinem Leben?
Wie war das, wenn man versucht, ein Hemd zuzumachen, der oberste Knopf ist nicht richtig, dann kannst du probieren, wie du willst, dann kriegst du das Hemd nicht zu. Und ich denke einfach, dass der Glaube letzten Endes der oberste Knopf ist. Und dass das eigentlich der zentrale Punkt ist, um den sich alles herumrankt. Also ich denke einfach, dass man dieses Zentrum braucht, um überhaupt vernünftig agieren zu können. Also für mich ist es auf jeden Fall unglaublich wichtig. Und ich stelle mir schon die Frage, auch wenn ich meine stille Zeit mache, in der Bibel lese und sage so, okay, was würde denn eigentlich die Bibel bzw. Jesus zu diesem ganzen Thema sagen? Was würde er dort tun in dieser Sache? Und beispielsweise, ich bete einfach auch viel für diese Dinge, was ich in der Zukunft vor mir habe. Mhm. Ja? Auch für so einen Nachmittag wie hier heute beispielsweise, einfach zu sagen, so okay, ich will das im Gebet vorbereiten. Oder auch, da Mitarbeiter kommen ja nachher noch, ja? Ja. Wo ich sagen muss, auch für die Familie. Meiner Enkelin habe ich mal gesagt, weißt du, Lisa, ich bete für dich. Immer wieder. Und dann sagt sie, und warum nicht immer? Ja? Mhm. Oder nicht jeden Tag? Mhm. Also ich denke einfach, dass es wichtig ist, dass das der Dreh- und Angelpunkt ist.
Mhm. Praktizierst du auch deinen Glauben?
Was verstehst du darunter?
Dass du ein echter Christ bist, sage ich mal.
Ich denke, wenn die anderen um mich herum das nicht merken, dann habe ich was falsch gemacht. Eigentlich sollten es die drumherum merken. Schon, ja. Und zwar nicht bloß das, dass ich was sage, sondern sie sollten es eigentlich spüren in meinem Verhalten. Weil das wäre wichtiger, als wie das, was ich sage.
Weil mir geht es darum, du bist erfolgreicher Unternehmer und dann taucht natürlich unser Thema auf, prägt der Glauben auch dein Unternehmertum? Wissen deine oder eure Mitarbeiter von der Beziehung zu Gott, die du hast?
Also sie müssen immer bei unserer Weihnachtsfeier ertragen, dass ich ihnen dann erkläre, was Weihnachten bedeutet und wie die Situation ist. Letztes Jahr habe ich jedem eine Bibel geschenkt und habe ein persönliches Gespräch mit ihm geführt. Und für mich war eigentlich einmal Aussage eines Moslems, der bei uns arbeitet, gesagt, eigentlich ist schön, wenn ich von Ihnen im Büro rauskomme, habe ich immer eine gute Antwort bekommen. Also ich denke einfach, dass Vertrauen irgendwo ein ganz wichtiges Gut ist und die Mitarbeiter müssen das spüren. Ich habe meine Mitarbeiter gern. Mhm. Ich kann nicht sagen, ich liebe sie, aber ich habe sie gern und das müssen sie spüren und müssen sie wissen. Mhm.
Aus deiner Antwort habe ich jetzt rausgehört, du beschäftigst auch Moslem. Weil ich wollte von dir als überzeugten Christen wissen, Spielt das eine Rolle, wenn jetzt ein Mensch zu dir kommt, er möchte in eurer Firma arbeiten und lässt du dir da zunächst nicht einmal sein Buch zeigen, bist du katholisch, evangelisch, wenn du andersgläubig bist, nehme ich dich nicht an, ist das für dich ein Kriterium?
Kann nie ein Kriterium sein, überhaupt nicht.
Tatsächlich?
Nee.
Er ist sehr überzeugt, der Evangelier, das weiß ich. Jetzt sagen wir mal anders, da steht ein Moslem vor dir, da steht ein Katholik und ein Evangelier vor dir. Und die sind alle gleich gut. Wie würdest du reagieren?
Also gut, die Situation habe ich jetzt nicht gehabt, muss ich dazu sagen. Aber für mich zählen einfach fachliche Qualifikationen. Und natürlich, der erste Eindruck spielt natürlich auch eine große Rolle. Was wir beispielsweise machen, das ist jetzt einfach Erfahrung. Ich lasse grundsätzlich jeden einen Tag bei uns arbeiten, Probearbeiten. Und unter dem Gesichtspunkt, dass ich sage, erstens muss er wissen, was auf ihn zukommt und zweitens muss er nicht mit mir auskommen, sondern mit der Mannschaft, mit seinen Kollegen. Mhm. Und mit denen muss er klarkommen. Und da stellen wir sehr schnell fest, ich habe es oft genug jetzt erlebt, dass einer zu ihm gesagt hat, wissen Sie, Chef, der passt nicht zu uns. Mhm. Und dann passt er nicht zu uns, weil der dann einfach, ja, also diese Entscheidung treffe eigentlich nicht ich am Schluss, sondern die Leute, mit denen er zusammenarbeiten muss. Mhm. Wir haben übrigens so gut wie keine Fluktuation. Das muss ich also sagen in unserer Firma.
Ja. Ich habe dich am Anfang gefragt, ob du zufrieden bist und glücklich bist. Ich wollte eigentlich raushören, wie viele Millionen auf deinem Konto sind. Das hast du uns nicht verraten. aber jetzt als Christ spielt es eine Rolle. Der Profit und die Vollbeschäftigung müssen doch stets in deinem Hinterkopf sein. Wenn du jetzt deine Maschinen in die ganze Welt verkaufst, oder könntest du mal auch sagen, nee, auf das Geschäftle verzichte ich aus dem und dem Grund?
Gut, ich muss es dazu sagen, ich bin nicht direkt in dem Bereich tätig, das macht eigentlich mein Geschäftspartner, das Thema Vertrieb. Aber natürlich ist für mich oder für jede Firma ist die Wirtschaftlichkeit ein ganz hohes, wichtiges Gut, dass ich sagen muss, so okay, weil wenn kein Geld verdienst, dann kannst du natürlich einfach eine Firma nicht weiterführen. Und dann auch die Verantwortung beispielsweise gegenüber Mitarbeitern, die sollen ja auch Geld verdienen. Und wenn die Firma kein Geld verdient, kann auch der Mitarbeiter kein Geld verdienen. Also von daher gesehen, ich bin da sehr hinterher und schaue danach. Also alles, was an Möglichkeiten, Instrumenten verfügbar ist. Also ich führe diesen Betrieb an einer sehr, sehr kurzen Leine über Informationen, die mir sehr wichtig sind. Und wenn etwas nicht stimmt und Geschäfte nicht gut sind, dann wird es kontrolliert und wird festgestellt, okay, da haben wir einen Fehler gemacht. Also wir wollen Geld verdienen und das ist eigentlich eine normale Situation.
In deinen bisherigen Antworten kann man deutlich heraushören, dass du gerne Christ bist. Jetzt kommst du auch in ganz Deutschland und der Welt umeinander und hast mit Geschäftsleuten zu tun. Spürst du dort auch so eine Art Wurzel? Gibt es überhaupt Geschäftsleute, die nach außen sagen, ich bin Christ, ich glaube, ich gebe von meinem Mammon ein bisschen was ab. Gibt es das unter heutigen Unternehmern?
Ah, ich kenne einen Haufen, muss ich also ganz klar sagen. Also wenn ich jetzt beispielsweise an die IVCG denke und wenn ich am Jahreskongress oder an verschiedenen anderen Organisationen, also ich kenne jede Menge Geschäftsleute, die Christ sind und fröhlich Christ sind und da habe ich also überhaupt keine Berührungsängste.
Okay. Sind Werte und ökumenische Zwänge eine Zwiespalt für dich?
Weil was verstehst du unter ökonomischen
Zwängen? Ökonomische
Zwänge, das ist was anderes.
Ökumene kommen wir später, ja.
Ja gut, ich denke einfach, das Wertegerüst ist eigentlich das obere Gerüst und daran hat sich die Ökonomie zu halten. Und am Endeffekt ist es so, dass das Thema, ich sage es einfach, wenn man die Sekundärtugenden nimmt, wie jetzt Wahrheit oder Zuverlässigkeit oder wie auch immer, dann denke ich, dass es einfach auch schön ist, wenn ich einen Partner gegenüber habe, wo ich weiß, der lügt mich nicht an. Ja? Dann denke ich einfach, das ist ein wichtiges Gut. Während wenn ich jemanden nicht vertrauen kann, ja, wie soll ich mit dem Geschäfte machen? Also für mich ist Grundlage eines vernünftigen Geschäftes immer wieder das, dass zwei Partner den Eindruck haben, ich habe ein gutes Geschäft gemacht. Diese Win-Win-Situation. Ja. Du weißt, ich habe früher Autos verkauft und da hat man immer gesagt, wenn du das erste Geschäft und das letzte Geschäft gleichzeitig machst, dann hast du ein schlechtes Geschäft gemacht. Ja. Weil man dann heißt, okay, der kauft nie mehr bei dir ein Auto. Mhm. Sondern die Zuverlässigkeit und das, was eigentlich rüberkommt bei Kunden, Das macht letzten Endes eigentlich die Sache aus. Und ich sage immer, unsere Kunden oder Lieferanten sind eigentlich nicht unsere Kunden oder Lieferanten, sondern unsere Partner. Mhm. Ja? Also wir legen sehr großen Wert darauf, auf eine langfristige Verbindung. Mhm.
Du musst ein sehr gescheiter Mann sein, wenn du vorhin behauptet hast, wenn ich weiß, dass mich mein Gegenüber nicht anlügt. Das sieht man doch nicht. Also ich habe noch keinen Menschen angesehen, es sei denn, ich kenne ihn viele Jahre. Aber so ein Geschäftspartner, und du hast ja vorhin gesagt, du verkaufst ja deine Geräte bis nach China, das sieht man doch einem Menschen gar nicht an.
Nee, also sagen wir mal, Empfindungen hat man sicher dafür. Aber wir haben beispielsweise fast ausschließlich mit gleichen Kunden zu tun. Über 15 Jahre hinweg, da lernt man sich schon kennen und weiß, ob der zuverlässig ist oder nicht. Und ich habe auch solche kennengelernt, die nicht zuverlässig sind.
Mhm. Ja. Okay.
Und da haben wir dann auch gesagt, okay, mit dem müssen wir nicht unbedingt wieder ein Geschäft machen.
Josh, ich weiß, dass du dass zu deinem Alltagsleben das Bibellesen gehört. Da holst du ja sehr viel Kraft. Welche Bibelstelle ist dir denn besonders wichtig und sag mir warum? Also in der Beziehung als Geschäftsmann.
Also ich habe schon 20 Jahre her, irgendwann einmal den Psalm 63 gehört und der hat mich seit diesem Zeitpunkt begleitet. Muss also sagen, und zwar, ich kann nur jedem empfehlen, diesen Psalm mal zu lesen. Ich kann ihn auch noch vorlesen, wenn das will. Es geht ganz einfach darum, wie der David damals einfach seinen Bezug zu Gott gesucht hat. Und zwar seinen ganz persönlichen Bezug. Und diese Bibelstelle bedeutet mir sehr viel.
Mhm. Ja. Und was bedeutet dir die Bibelstelle? Die Reichen werden aber leer ausgehen. Kriegst du da nicht ein bisschen Kopfschmerzen?
Nee, wenn es auf meine Leistung ankommt, komme ich sowieso nicht in den Himmel. Wie war das, wenn ich das bekommen würde, was ich verdiene, dann würde ich nicht hier sitzen. Also ich denke einfach, dass sehr vieles ein Geschenk ist. Und jeder hat wahrscheinlich das gleiche Problem, dass ihn jeder bekommen würde, was er verdient, was dann los mit ihm wäre.
Weil du kennst ja unseren strengen Jesus. Du hast ja selber vorhin schon erwähnt, da eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher ins Himmelreich. Und da als Geschäftsmann hätte ich da schon ein bisschen Muffe.
Das heißt also, alle Geschäftsleute, die Geld haben, die kommen nicht in den Himmelreich und die anderen dürfen.
So habe ich es aus der Bibel rausgenommen, wortwörtlich.
Also ich glaube es nicht. Beispielsweise in der Gesamtbibel gibt es sehr erfolgreiche Geschäftsleute. Im Alten Testament beispielsweise, da denke ich an den Abraham, ja. Mhm. Und es gibt jede Menge Geschäftsleute, beispielsweise der Zachäus war auch ein Geschäftsmann, der kapiert hat, um was es geht. Also auch ein Paulus war so, wie es denke ich, selbstständig. Ja. Also ich denke einfach, dass das im Gesamtkontext durchaus nicht zu verstehen ist, sondern Gott sieht nicht der Geldbeutel an, sondern das Herz.
Weil ich habe jetzt erwartet, dass du irgendwo eine Bibelstelle findest, die ich nicht gefunden habe, wo Jesus das dann irgendwie revidiert mit dem Reichen und mit dem Kamel und Nadelöhr.
Gibt's das? Das tut er an dieser Stelle, das sagt, was bei Menschen nicht möglich ist, bei Gott möglich. Das heißt also, letzten Endes können wir uns den Himmel nicht verdienen, sondern ist letzten Endes ein Geschenk Gottes. Das heißt also, keiner von uns kommt in den Himmel deswegen, weil er es verdient hat, sondern nur deswegen, weil er begnadigt ist von Jesus. Ja? Mhm. Eine Möglichkeit gibt es nicht.
Man hört ja immer wieder, der Kontakt zu Jesus geht übers Gebet. Betest du?
Ja, regelmäßig. Ja. Ja. Also im Endeffekt ist es sehr viel Zeit, auch so in Gedanken, ob ich jetzt Auto fahre oder ob ich beim Einschlafen oder beim Aufwachen oder wie auch immer. Also ich, was das auch betrifft, gehen meine Gedanken sehr, sehr oft in diese Richtung und es prägt mich einfach. Also ich kann mir es auch nicht anders vorstellen. Okay. Also meine Mitarbeiter stehen bei mir auf meiner Liste und viele andere auch, meine Frau, meine Enkel und wie auch immer. Und ich denke, es ist sogar wichtig, dass ich den Namen dieses Menschen sage. Ja? Weil in der Bibel steht irgendwas, dass ein Name im Buch des Lebens stehen soll. So steht es wenigstens in meiner drin. Und deswegen sind Namen schon wichtig. Mhm. Deswegen also,
ja. Wir halten ja das Gespräch in einer wunderbaren Kirche, in einer ökumenischen Kirche. Und da fällt mir die Frage ein, gehst du auch in die Kirche?
Ja, ich bin in der evangelischen Kirche in Stammheim, also Kalf Stammheim. Und da fühle ich mich sehr wohl. Und da hat es immer wieder gute Veranstaltungen auch. Gehe da immer wieder mit Männern auf Freizeit und so weiter. Also ich fühle mich da sehr wohl und fühle mich auch gut integriert dort.
Und gehst du in die Kirche, wie es bei mir früher war? Mein Vater hat uns gezwungen, in die Kirche zu gehen und das ist jetzt in meinem Kopf geblieben, deswegen gehe ich auch ziemlich regelmäßig in die Kirche. Gehst du in die Kirche, weil es zum Sonntagsgebot gehört oder bringt dir das was, wenn du da in Stammheim in der Kirche auftauchst?
Ich hatte mit meiner Frau mal einen Disput, weil ich heimgekommen bin von der Kirche und habe gesagt, der Pfarrer heute hat heute nicht gut predigt. Dann hat sie zu mir gesagt, na bleib doch daheim. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist eigentlich die falsche Einstellung. Ich gehe heute nicht mehr in der Kirche wegen dem Pfarrer oder wegen den Leuten neben dran, sondern ich gehe ganz einfach mit der Erwartung, ich bin gespannt, was mir Gott heute sagen will. Egal, wer das jetzt sagt oder wie das sagt. Und seit ich diese Grundhaltung verändert habe, finde ich die Gottesdienste viel, viel interessanter und viel wichtiger für mich, weil es geht nur um das, was ich erlebe in diesem Gottesdienst, für mich ganz allein. Und auch der neben mir sitzt, ja, es gehört dazu, dass dann der neben mir sitzt, freundlich, grüß Gott, sagt zu mir oder ich zu ihm. Das sind alles ganz normale Umgangsformen. Aber ich habe inzwischen gelernt, meinen Pfarrer zu mögen und nicht zu kritisieren. Und das hat unser Verhältnis auch verändert, muss ich ganz klar sagen. Weil ein Pfarrer braucht vielleicht auch mal ein gutes Wort vom Gemeindeglied. Und nicht immer bloß, wenn er nicht so predigt hat, wie man es gern gehört hätte. Ja.
Weißt du, ich habe den Gedanken auch dahin geworfen, weil ich spüre bei uns, ich bin katholisch, in unserer Kirche, dass doch zu wenig Leute in die Kirche kommen. Es schwindet auch. Und auf der anderen Seite kommen wirklich diese wunderbaren Erlebnisse hier in der wachsenden Kirche. Sie würden es nicht glauben, wie viele Menschen hier täglich auftauchen und dass wir schon Gottesdienste hatten mit 12, mit 1300 Leuten. Wir haben mit allem Möglichen gedacht in dem Führungsteam, wo wir das hier vorbereitet haben, also die Evangelischen, die Methodisten und die Katholiken. Und wir haben gesagt, wir machen etwas Schönes und darauf kommen die Leute. Aber die Leute kommen hierher in diese Kirche, weil sie die Kirche anders erleben. Ja? Und nicht eben die Kirche, die jeden Sonntag ungefähr gleich ist. Und deswegen ist eine Kirche in der Form, wie ich es erlebe, sollte sich verändern. Und ich würde mir wünschen, dass wir mehr so ökumenische Kirchen hätten, ja, und gemeinsame Gottesdienste veranstalten könnten. Könntest du dir sowas auch vorstellen?
Also ich habe überhaupt keine Berührungsängste. Ich war mit dem Paul Odöme, den vielleicht der ein oder andere kennt, Pfarrer aus Nagold.
Aber Nigerianer, musst du dazu sagen, Nigerianer, der bei uns Dienst tut. Ja.
Wir hatten ein gemeinsames Zimmer in Berlin, so im Juni war das. Und dann hat er mich morgens gefragt, ob ich jetzt eine Messe morgens mit ihm feiern würde. Und er hat gesagt, okay, feiern wir miteinander. Und dann war er selber überrascht, wie das funktioniert mit einem evangelischen, ein katholischer Priester und ein evangelischer, ganz normaler Christ. Und er sagt, das hat er auch noch nicht erlebt. Und wir haben dann gemeinsam am nächsten Tag mit ein paar anderen auch noch Messe gefeiert. Und ich muss sagen, wenn die Bezugsperson Jesus Christus ist, dann gibt es keine Differenzen, da gibt es keine Barriere, die uns jetzt hindert daran. Deswegen, ich verstehe mich mit dem Paul wunderbar, obwohl wir theologisch in bestimmten Fragen natürlich total unterschiedlich sind. Ja. Aber der Grundbezugspunkt, der stimmt bei uns zwei.
Ich frage das deshalb, weil ich weiß, dass du auch den Vorsitz bei der IVCG hast. Die IVCG ist Internationale Vereinigung Christlicher Geschäftsleute. Aber wenn ich da schon dabei war, entdecke ich die Unternehmer von Nagold und Umgebung, die man nicht in der Kirche sieht. Und jetzt frage ich dich, sucht ihr bei der IVCG an Leute ranzukommen, die sagen, in die normale Kirche gehe ich nicht, aber in Adler, in Post und wo ihr euch immer trifft, wo ihr Referenten erholt. Ja? Also eine andere Form der Kirche. Funktioniert es? Oder warum macht ihr das überhaupt?
Da muss ich vielleicht ein paar Takte zur IVCG selber sagen. Der Gründer der IVCG war ein Schweizer Rechtsanwalt, Dr. Guggenbühl. Und er hat in den 50er Jahren erkannt, für sich selber erkannt, hat gesagt, wenn es uns nicht gelingt, die Führungsebene von Europa mit Jesus in Verbindung zu bringen, hat diese westliche Welt keine Chance. Das war okay, ja. Dann hat diese westliche Welt, so besser? Hat diese westliche Welt keine Chance. Und wir sehen das ja in der heutigen Zeit, da das nicht gelungen ist, stellen wir ja fest, dass beispielsweise in der Wirtschaftskrise einfach viele Dinge aus dem Ruder gelaufen sind, weil aber diese Anbindung nicht mehr funktioniert. Allein die Situation, dass Geld dazu da ist, um wieder Geld damit zu verdienen, halte ich für eine fatale Geschichte. Und wir sehen es ja, dass die Haushalte nicht in Ordnung sind und so weiter. Also es wäre wichtig, die Führungsschicht als Multiplikatoren zu erwischen. Und das ist eigentlich das Ziel der IVCG, dass wir hier versuchen, Leute dazu zu gewinnen. Und ich habe vorhin gedacht, Gott sei Dank kommen sie wenigstens zu uns, wenn sie schon in die Kirche gehen. Dass sie wenigstens irgendwo hingehen, das ist doch wichtig. Ja? Dass sie irgendwo hören, um was es eigentlich geht.
Interessant. Also ist das nicht unbedingt ein Elite-Trupp, sondern ihr versucht da die Unternehmer zu Vorbildern heranzuerziehen oder
Hans, bilden. Die Situation ist ganz einfach. Wenn ein Mensch, egal ob Unternehmer oder ein anderer, erkennt, dass der Glaube in Jesus der entscheidende Größe ist, dann brauchst du nichts anderes mehr tun. Dann reguliert sich das von selber, weil dann der erste Knopf am Hemd richtig sitzt.
Also hier in der wachsenden Kirche wird mit normalen Menschen viel diskutiert über Kirchenaustritte und ganz viel über Kirchensteuer. Ja? Und jetzt taucht die Frage auf, weil wir gerade von der Elite oder von den Besserverdienenden gesprochen haben. Könntest du dir vorstellen, oder würdest du mitmachen, wenn man die Kirchensteuer abschaffen würde, aber dafür, wie es in der Bibel steht, seinen Zehnten abgibt?
Ich sehe das ganz unabhängig von der Kirchensteuer. Die Kirchensteuer, die zahle ich, zahle gar nicht wenig, aber die stört mich eigentlich überhaupt nicht, sondern dieses Thema des Zehnten, an dem muss man sich irgendwann messen lassen, unabhängig von der Kirchensteuer. Und ich sage ganz ehrlich, manchmal fällt mir das nicht leicht, da entsprechende Summe jetzt einfach irgendwo hin zu spenden. Aber ich muss dazu sagen, ich hab noch nie einen einzigen Euro vermisst von dem Geld, das ich gespendet habe. Noch gar nie. Ich habe nie darunter gelitten, dass ich jetzt bereit war, da eine bestimmte Sache zu unterstützen. Noch gar nie.
Also du würdest deinen Zehnten abgeben?
Unabhängig davon, ja.
Unabhängig sogar davon. Also, ja. Okay, dann mache ich auch mit. Allerdings solltet ihr wissen, dass ich seit einem Jahr Pensionär bin. Und dann kommt nicht so viel raus wie bei dir, was an die Kirche überwiesen
wird. Das weißt du nicht.
Zum fast Abschluss ein ganz anderes Thema, weil wir eben in der wachsenden Kirche viel über Ökumenen und die Zukunft der Kirche diskutieren. Sie glauben gar nicht, wie oft die Menschen das super toll finden, dass eben drei Kirchen das gemeinsam geschafft haben, dass diese drei Kirchen wunderbar miteinander geschirrt und dass diese drei Kirchen die ganze Zeit, diese 168 Tage, etwa 600 gemeinsame Veranstaltungen schaffen. Und der Zulauf ist immer größer und deswegen geht es einfach um die Zukunft der Kirche, wie ich es vorhin schon mal erwähnt habe, ob sich die Kirche nicht verändern sollte, aber noch viel frecher die Frage, könntest du dir vorstellen, dass es eines Tages, und da gucke ich jetzt in die methodistische Richtung, weil da sitzt auch ein ganz überzeugter Methodist, dass es eines Tages nur noch eine ökumenische Kirche gibt?
Also ich muss da ganz ehrlich sagen, ich beschäftige mich mit dem Thema eigentlich überhaupt nicht, weil Kirche in der Bibel keine große Rolle spielt. Für mich ist Kirche, du musst jetzt darunter verstehen, was Kirche eigentlich ist. Wir verstehen oft die Amtskirche darunter. Wir verstehen die Pfarrer darunter, die Hauptamtlichen. Und da muss ich ganz klar sagen, es geht mir eigentlich um die Gemeinde. In der Bibel ist von der Gemeinde die Rede. Und diejenigen, die eigentlich unter der Kanzel sitzen, sind die wichtigen Leute, nicht die da oben stehen und predigen. Und für mich ist es oft eine Frage der Macht, Ausübung, damit man irgendwo in eine bestimmte Richtung geht. Und das kann ich persönlich einfach nicht nachvollziehen. Weil die Freiheit der Bibel, was das Thema Gemeindeleben anbetrifft, so groß ist, dass die Kirche da relativ wenig Platz drin hat. Und ich wäre eigentlich dafür, dass man die Kirchensteuer abschafft, um ganz einfach bestimmte Dinge in die Reihe zu kriegen. Wenn ich denke, was in Nagel diskutiert worden ist, mit einer wahnsinnigen Welle darüber, ob jetzt irgendein schwuler Pfarrer einen anderen Schwulen im Pfarrhaus haben darf. Und wie viel in Deutschland über dieses Thema diskutiert wird, muss ich sagen, habt ihr eigentlich keine andere Sorge? Also mehr fällt mir dazu einfach nicht ein. Weil es ja wäre schon wichtig, dass die Leute in die Kirche kommen. Und da muss man halt was dazu tun. Und ich muss feststellen, in Stammheim funktioniert es. In Stammheim, da ist die Kirche sehr, sehr gut besucht. Und es liegt einfach am gesamten Gemeindeleben, in dem sich der Pfarrer integriert. Und dann funktioniert es. Ich habe das selber, solange ich in Emmingen gewohnt habe, erlebt, wie beispielsweise, wenn Pfarrer und Gemeinde, Mitarbeiter, die alle zusammen an einem Strang ziehen, dann funktioniert auch im Kirchenbesuch. Der Pfarrer damals hat zu mir gesagt, in dritter Person hat er zu mir gesagt, ich habe ihn heute nicht in der Kirche gesehen.
Aber ich habe trotzdem kein Ja oder Nein gehört. Du hast jetzt so ein bisschen politisch geredet, sowohl als auch. Aber ich möchte von dir, aber ich gehe jetzt noch zu einem vielleicht strengeren Menschen wie du. Herr Katz, könnten Sie sich vorstellen, dass wir drei, die wir im Moment so gut miteinander schaffen, dass wir eines Tages eine Kirche haben?
Lieber Hans, den Ball muss ich dir zurückgeben. Und der Schorsch hat sich gedrückt. Das Dogma sitzt bei euch und die ausgestreckte Hand sitzt bei denen, die mit dem lieben Martin Luther versucht haben, eine Revolution im Sinne Jesus in dieser Gesamtkirche damals umzusetzen.
Hast recht, ja.
Weil ich kann mir das wunderbar vorstellen. Stellen Sie mal vor, ich bin ein sehr streng Katholik, habe 4 Töchter und vor 2 Jahren hat meine Tochter jemanden kennengelernt. Die haben natürlich ihr Kindle gemacht, bevor sie verheiratet waren. Das war für mich schon ein bisschen kritisch. Dann war das Kindle da und dann kommt sie und fragt richtig ganz brav, Papa, könnte ich unseren Nico auch evangelisch taufen lassen? Vor 20 oder 30 Jahren, zu Zeiten meines Vaters, undenkbar. Ich habe gesagt, Claudia, wunderbar, wunderbar, ja. Lass ihn taufen, egal ob katholisch oder evangelisch. Das spielt überhaupt keine Rolle. Hauptsache, ihr als jungen Leute habt den Gedanken, das Kind taufen zu lassen. Sie war dann etwas überrascht. Und ich habe selber ein bisschen nachgedacht und ich könnte euch zwei sofort Ja sagen. Ich kann mir echt eine Kirche vorstellen.
Wenn wir das zu entscheiden hätten, dann wären wir sofort uns einig. Bloß da gibt es jemanden in Rom und da gibt es nur ein paar andere, beispielsweise auch in Deutschland. Aber der Siegfried hat recht, die Hauptsache liegt eigentlich bei der katholischen Kirche, die sich in bestimmten Punkten nicht bewegen kann. Ja? Ich glaube nicht einmal, dass sie nicht will, sondern das würde einem Erdbeben gleichkommen. Das würde einem Erdbeben gleichkommen, wenn die katholische Kirche in ihrer Führungsstruktur hier verändern würde. Das heißt, die Veränderung kann nur zur katholischen Kirche hingehen. Und das funktioniert auch nicht.
Gott sei Dank spüre ich und höre ich auch immer wieder raus, die in Rom, die sollen machen, was sie wollen, so ungefähr, oder sie sollen bestimmen, in Anführungsstrichen. Und wir in unseren Gemeinden, wir glauben und führen unsere Kirche so, wie wir es für richtig halten. Und eines der schönen Dinge in meinem Leben ist, dass diese Pfarrer, die wir haben, egal vom ganz normalen Diakon bis zum Dekan, die denken tatsächlich anders wie die Amtskirche. Ich habe ja nur einen Bischof, aber wir haben einen Papst. Und wir normalen Menschen machen einen anderen Gottesdienst oder ein anderes Glaubensverhältnis haben wir zu den Männern in Rom.
Wir praktizieren seit 27 Jahren Ökumene, Hans.
Ja. Ja.
Und ich muss sagen, wir waren ja miteinander in Afrika und ich war der einzige Evangelische da dabei. Ja. Und ich war erstaunt darüber. Keiner hat darüber, obwohl du ja immer wieder gesagt hast, dass ich evangelisch bin, ja?
Ihm war es peinlich, weil die Gemeinden von hier haben dort eine Schule gebaut. Die Schule ist eingeweiht worden. Und dann sind wir auf eine harte Prüfung gestellt worden, die Kommission, weil wir haben an einem Dankgottesdienst teilgenommen. Der ging über 4,5 Stunden. Bei 30 Grad in der Hitze, dann habe ich noch die spinnige Idee gehabt, wir Deutschen kommen im schwarzen Anzug, weißes Hemd und Krawatte. Und das haben meine Begleiter dann auch befolgt. Aber es war echt eine harte Prüfung. Und ich habe vor etwa 1500 Menschen erwähnt, dass in diesem katholischen Nigeria, denn die sind ja dort fast nur katholisch, einer dabei ist, der voll für euch da war. Nicht nur, dass er uns begleitet hat, sondern finanziell, der die Schule mitfinanziert hat. Und der ist aber nicht katholisch, sondern protestantisch.
Und ich durfte an der Eucharistiefeier teilnehmen.
Genau, ja. Gut. Das war wirklich schön. Also Kirchen leben, ökumenisch miteinander leben, das finde ich super schön und ich hoffe nur, dass unsere Kinder das noch fortführen und dass es eines Tages doch diese Vision erfüllt ist. Frage an Sie, haben Sie zu diesen Themen an Herrn Mühlhäuser eine Frage, ohne jetzt seinen Kontostand zu wissen? Ja. Weil er ist ein sehr offener Mensch und ja, obwohl eins verrate ich Ihnen. Er hat ja gesagt, wir kennen uns 27 Jahre. Vor 27 Jahren waren wir beim Skifahren. Und in Südtirol gibt es ja nur katholische Kirchen. Seine Kinder so, seine Söhne. Und wir haben gesagt, abends gehen wir in die Kirche. Da waren wir schon ein Hauskreis. Und dann hat der Schorsch zu seinen Kindern vor 27 Jahren so fast wörtlich gesagt, in der Kirche haben wir eigentlich nichts verloren. Also auch er, jetzt von dieser halben Stunde haben sie es gelernt, er hat total umgedacht und ist mir genauso lieb, auch wenn er evangelisch ist.
Also ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich glaube es dir einfach, Hans. Dass wir in Südtirol beim Skifahren waren, das weiß ich natürlich. Ja. Aber vielleicht noch was anderes. Und zwar, unser Problem ist eigentlich, ich kann es nicht anders definieren, die brutale Vergottlosung in unserem Land. Dass einfach diese Werte und das alles einfach unter die Räder kommt. Und dass vieles so unglaublich wichtig ist. Ich habe letztens das Wort bespassen gelernt. Ich habe es vorher nicht gewusst, was das heißt. Eine frühere Staatssekretärin von Stuttgart hat gesagt, weißt du, ich muss heimkommen und muss meine Enkel bespassen und bespielen. Und da denke ich, sag mal, wo sind wir denn eigentlich? Und das ist eine Situation, wo ich sagen muss, ich kann das manchmal gar nicht nachvollziehen. Wir sind in eine Situation hineingewachsen, wo immer alles nur, aber am Endeffekt wiederholt sich das Brot und Spiele. Olympiade heute, denke ich immer, wie geknickt wir eigentlich sind, wenn wir jetzt keine Goldmedaille gewinnen. Ich habe gedacht, hoffentlich gewinnen wir gar keine. Dann sind wir endlich als deutsches Volk mal zu bedauern, nicht immer diejenigen sind, die wir immer. Aber was ist denn eigentlich wichtig im Leben? Was ist denn eigentlich wirklich wichtig im Leben? Und deswegen einfach einmal, lesen Sie es in Psalm 63 und Sie werden feststellen, was wichtig ist. Der David hat es vor 2500 Jahren erkannt für sich und jeder von uns kann es eigentlich selber auch erkennen.
Danke, lieber Schorsch, für diesen Dialog. Rausgehört habe ich, dass es durchaus geht, Geschäftsmann und Christ zu sein. Ich kenne ja auch ein bisschen deine soziale Ader, die wollen wir gar nicht erwähnen, aber du wärst wirklich bereit, gerne deinen Zehnten abzugeben. Hoffentlich machen das andere Unternehmer auch. Zum Abschluss habe ich aber trotzdem ein Zitatenkompliment von Oscar Wilde für dich mitgebracht. Nicht in dem, was man besitzt, sondern in dem, was man ist, äußert sich die Persönlichkeit eines Lebens. Und du bist so einer. Du bist ein toller Geschäftsmann, das weiß ich, aber auch ein noch viel besserer Christ. Vielen Dank für das Gespräch. Aber für Sie habe ich auch eine Philosophie herausgefunden, die da heißt, am reichsten sind die Menschen, die auf das meiste verzichten können. Denken Sie darüber nach. Verzichten Sie nur nicht heute Abend aufs Vesper oder auf ein schönes Gläschen Wein. Vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie uns zugehört haben. Gott segne Sie alle und kommen Sie einfach hier wieder in die wachsende Kirche, die übrigens 20, 30 Jahre stehen soll. Also wir feiern hier gerne goldene Hochzeit, die Taufe ihrer Enkelkinder, die Hochzeit ihrer Kinder. Dafür sind wir da. Wir wollen nicht nach der Landesgartenschau, gell, Siegfried, aufhören, sondern wir werden da erst richtig loslegen, um zu zeigen, auch mitten in so einer Städtle wie Nagold wird Ökumene gepflegt und gerne gepflegt. Angenehme und gottgesegnete Zeit wünschen wir Ihnen beide.
Danke.